Die Untersuchung der Thorax-Vorderseite ergibt lange Schnittwunden, vermutlich mit einer Klinge ausgeführt. Weitere Verletzungen dieser Art befinden sich auf den Schultern, den Armen. Der Gerichtsmediziner Marc Kost war ein junger Mann mit scharfen Gesichtszügen. Niemans hatte er auf Anhieb gefallen, denn er erkannte in ihm einen Fanatiker seines Fachs, der jedem Problem auf den Grund ging. In sachlichem Ton las er seinen Autopsiebericht vor. Ferner zahlreiche Verbrennungen. Auf der Vorder- und Rückseite des Rumpfes, an Schultern, den Seiten, den Armen. Es sind etwa 25 Verletzungen dieser Art, von denen viele die oben beschriebenen Schnittwunden überlagern. »Was heißt das?« unterbrach ihn Niemans. Der Mediziner blickte ihn über den Rand der Brille hinweg verlegen an. »Ich denke, der Mörder hat die Wunden ausgebrannt. Es sieht so aus, als hätte er den Schnittwunden mit Benzin benetzt, möglicherweise mit Hilfe eines Zerstäubers. Es muss ein ziemlich feiner Benzinnebel über der Haut gewesen sein, der dann in Brand gesteckt wurde.« Niemans durchmaß mit großen Schritten den Seminarraum, in dem er sein Hauptquartier eingerichtet hatte. In dieses Zimmer hat er den Pathologen zur Unterredung gebeten. Hauptmann Barn und Leutnant Joanneau waren ebenfalls anwesend. »Auch sind zahlreiche Hämatome, Ödeme, Brüche festzustellen. Allein der Rumpf weist 18 Hämatome auf. 4 Rippen sind gebrochen, die beiden Schlüsselbeine zertrümmert. Auch an anderen Körperteilen finden sich Spuren von Schlägen. 3 Finger der linken und 2 der rechten Hand sind zermalmt. Die Genitalien sind infolge von Schlägen blutunterlaufen. Die verwendete Waffe ist vermutlich eine Eisen- oder Bleistange von etwa 7 Zentimetern Durchmesser. Der obere Teil des Körpers, Gesicht unversehrt.« »Keine Schläge ins Gesicht?« fragte Niemans. »Nein, offensichtlich hat der Mörder das Gesicht verschont.« »Ich nehme an, das geht noch ziemlich lange so weiter. Wir werden Ihren Bericht später selbst lesen. Sagen Sie uns lieber, was die Todesursache war.« »Der Mann wurde erdrosselt mit einem Metalldraht von etwa 2 Millimetern Durchmesser, wie zum Beispiel dem Bremskabel eines Fahrrads, einer Klavierseite oder irgendeinem ähnlichen Draht, der einen Einschnitt von 15 Zentimetern Länge verursacht, den Kehlkopf zerquetscht und die Aorta durchtrennt hat.«
»Und der Todeszeitpunkt?«
»Schwer zu sagen. Samstagabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht.«
»Dann wurde Caillou also beim Abstieg überrascht.«
»Nicht unbedingt. Meiner Ansicht nach dauerte diese Folter ziemlich lang. Ich glaube, er fiel seinem Mörder bereits im Laufe des Vormittags in die Hände und seine Agonie zog sich über den ganzen Tag hin.«
»Hat sich das Opfer gewehrt?«
»Das kann man unmöglich sagen, aber eines steht fest. Der Mann war während seiner Folterung gefesselt und bei Bewusstsein. Nachdem nichts darauf hindeutet, dass der Mann geknebelt wurde, kann man annehmen, dass sein Mörder nicht befürchten musste, jemand könnte die Schreie hören.«
»Was halten Sie von den Folterungen?«
»Ich würde sagen, es war die Vorgehensweise eines Besessenen, eines Irren, der Antworten aus ihm herauspressen wollte.«
»Warum sagen Sie das?«
»Der Mörder wollte Caillou zum Reden bringen, und er hat geredet.«
»Woher wissen Sie das?«
»Hätte der Mörder Caillou nur aus reinem Vergnügen gequält, so hätte er ihn zu Tode gefoltert, aber er wurde mit einem Draht erwürgt.«
»Kein Hinweis auf sexuelle Misshandlungen?«
»Nein, nichts dergleichen. Das ist nicht seine Welt, überhaupt nicht.«
»Was war mit den Augen?«
Kost blätterte in seinem Bericht. »Der Mörder hob das Lid an, führte eine Klinge ein, durchtrennte den Augenmuskel und den Sehnerv und entfernte dann den Augapfel. Anschließend schabte er das Innere der Augenhöhlen sorgfältig aus.«
»War das Opfer bei dieser Operation bereits tot?«
»Ich habe Blutungen in dieser Region festgestellt, die vermuten lassen, dass Caillou zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war.«
Ein bedrücktes Schweigen folgte seinen Worten. Barn war aschfahl, Joanneau wie erstarrt vor Entsetzen. »Und dann?« fragte Niemans.
»Als das Opfer tot war, füllte der Mörder die Augenhöhlen mit Wasser, mit Flusswasser nehme ich an, und verschloss sorgfältig die Lider. Deshalb waren sie gewölbt, als wären die Augen unversehrt.«
»Besitzt der Mörder Ihrer Ansicht nach chirurgische Kenntnisse?«
»Nein. Oder nur sehr vage Vorstellungen.«
»Mehr können Sie nicht sagen? Keinerlei Hinweis?«
»Leider nein. Der Körper wurde gründlich gewaschen, ehe er in der Felsspalte untergebracht wurde. Diese Leiche sagt uns nichts über den Tatort, geschweige denn über die Identität des Mörders.«
»Recht wenig«, brummte Niemans.
»Da ist noch ein Detail, das ich nicht erwähnt habe, das mit dem Mord an sich nichts zu tun hat.
Remy Caillois hatte keine Fingerabdrücke. Was soll das heißen? Er hatte verätzte Hände, so sehr, dass auf der Haut keinerlei Rillen mehr sichtbar waren. Vielleicht infolge von Verbrennungen bei einem Unfall. Dieser Unfall muss allerdings weit zurücklegen. Was halten Sie persönlich von diesem Mord? Ich meine, was ist Ihre ärztliche Einschätzung dieser Hinrichtung? Der Mörder folgt einem Ritual, das mit der Fötalposition enden musste. Das alles wirkt sehr durchdacht. So muss die Heraustrennung der Augen eine wesentliche Rolle spielen, ebenso das Wasser unter den Lidern anstelle der Augen. Als hätte der Mörder die Augenhöhlen reinigen wollen. Wir sind dabei, das Wasser zu analysieren.
Eine Reinigung. Auch der Kommissar dachte seit seinem Besuch bei dem kleinen See an eine Katharsis, eine Läuterung. Offenbar wollte der Mörder über dem See eine Verunreinigung beseitigen oder vielleicht auch nur sein eigenes Verbrechen abwaschen. Niemans wandte sich zur Tür und sagte, »Machen wir uns wieder an die Arbeit, die Zeit drängt. Ich weiß nicht, was Remy Caillois zu gestehen hatte. Ich hoffe bloß, es zieht keine weiteren Morde nach sich.«